Herzlich willkommen zu unserer Fortbildung über Labor und Hypertonie. Mein Name ist Georg Endler, ich bin Labormediziner und ich freue mich, dass wir heute nicht nur Labormediziner hier haben, sondern auch Kliniker, wo wir ein bisschen in Dialog treten können. Hypertonie ist eine rein klinische Diagnose, das wissen Sie besser als ich. Trotzdem ist das Labor nicht ganz irrelevant. Ich freue mich ganz besonders, meinen lieben Kollegen Markus Exner zu begrüßen. Er ist nicht nur Partner in unserer Praxis für Labormedizin, sondern hat, ich glaube, es sind über 150 wissenschaftliche Arbeiten publiziert und ist auch bei uns nach wie vor einer der Pioniere, was neue Tests und Innovationen angeht. Lieber Markus, bitte.
Danke, Georg. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie bei dieser Kälte hierher gefunden haben und möchte Ihnen kurz ein paar Dinge über meine Sicht oder unsere Sicht auf Labor- und Hypertonie-Diagnostik zeigen. Dazu kurz eine Offenlegung. Wenn man über Labor spricht, ist es gerade bei der Hypertonie wahrscheinlich schon wichtig, auch zu wissen, welche Tests verwendet werden. Ja, unsere Routine-Tests sind alle von Roche, ja, dazu gehört hier vor allem Cortisol und das ACTH. Die Aldosteron-Renin-Ratio machen wir auf einem Liaison-Gerät von der Firma Diosorin, ja, aus EDTA-Plasma. Die Katecholamine und Metanephrine machen wir aus dem 24-Stunden-Hahn mit einer HPLC von Chrome Systems. Und über den RAS-AAA-Test habe ich hier schon einmal vor Jahren gesprochen. Ja, den hat der Marco Bogic von Atoquant erfunden. Die messen das nach wie vor. Ja, und ich möchte offenlegen, dass ich seit 2017 als kleiner Shareholder dort dabei bin. Sie werden sich jetzt denken, was soll das eigentlich? Ja, warum redet ein Labormediziner über Hypertonie? Ich meine, die Diagnose der Hypertonie passiert am Patienten, die 24-Stunden-Messung. Das Journal, alles das hat mit Labor gar nichts zu tun. Ja, und ich möchte Ihnen heute ein paar Punkte zeigen, wo aus meiner Sicht das Labor aber schon eine wichtige Rolle spielt. Ich halte mich da an die ESC-Guidelines von 2018 und den österreichischen Blutdruckkonsens von 2019. Das ist eine Herausforderung nach wie vor, die Hypertonie. Wir wissen alle, dass aus den auch Spitälern stark in den niedergelassenen Bereich verlagert wird. Ja, die großen Ambulanzen oder Hypertonieambulanzen, wie ich sie noch im AKH gesehen habe vor 20 Jahren, gibt es nicht mehr. Ja, das Problem wird aus meiner Sicht aber auch labormäßig nicht wirklich ausreichend bearbeitet. Ja, viel hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Medikamente, die es für die Hypertonie gibt, schon teilweise sehr alte Gruppen sind und dass vieles generisch als Generika zu erhalten ist und das Ganze wenig kostet. Nichtsdestotrotz leiden ja noch immer sehr viele Leute an der Hypertonie und die WHO hat sich einmal zum Ziel gesetzt, dass zu verbessern, ja, um ein Viertel zu senken bis 2025. Und im österreichischen Blutdruckkonsensus wird dezidiert gesagt, ja, dass man schauen soll, dass man die Leute früh erwischt, ja, damit also die Endorganschäden möglichst nicht auftreten. Was macht man bei einer Hypertonie aus Laborsicht? Ja, da gibt es in allen Guidelines natürlich immer die Routine-Tests. Ja, also Blutbild, gibt es einen Diabetes, wie schaut der Fettstoffwechsel aus, das Kreatinin und die berechnete GFR, da wird man heutzutage die CKD-EP-Formel verwenden dafür. Dann natürlich die Elektrolyte, Natrium, Kalium, aber auch Calcium, die Harnsäure, die Leberfunktionsparameter. Und ganz wichtig, wird bezahlt, im Harn-Protein-Ausscheidung und vor allem also die Albumin-Kreatinin-Ratio. Dann steht das EKG, ja, das hat natürlich mit dem Labor nichts zu tun, aber oft werden die Leute trotzdem noch in eine Laborambulanz geschickt, damit ein EKG geschrieben wird. Ja. Wofür soll das gut sein? Das unterstützt die physische Untersuchung. Ja, und ganz wichtige Hinweise auf mögliche Ursachen einer sekundären Hypertonie. aber auch Komorbiditäten und die hypertensionsmediierten Organschäden können Sie damit eingrenzen. Viele Autoren sagen, man sollte hier eigentlich auch das TSH für die Schilddrüse schon mitnehmen. Das sehen Sie jetzt leider schlecht, das ist aus der SC-Guideline und ich zeige Ihnen hier nur, das Labor hilft in der Diagnose der sekundären Hypertonie. Und dort gibt es verschiedene Gruppen, wo das funktioniert. Ganz oben steht die Schlafapnoe, da hat das Labor hat damit nichts zu tun, aber dann kommt schon der parenchymatöse renale Schaden. Sei der jetzt bei Kindern, also IgA-Nephritiden, sei es Diabetes-Spätfolgen oder andere Dinge, dort können wir nachschauen, indem wir Kreatinin, GFR, aber vor allem auch die Proteinausscheidung bestimmen. Weiter unten als nächstes kommt die renovaskuläre Erkrankung und dort natürlich die atherosklerotische, vor allem dann die Nierenarterienstenosen atherosklerotischer Art, aber auch kleine Gefäße. Und dann etwas, was eher jüngere Leute haben, mehr Frauen als Männer, die fibromuskuläre Dysplasie, die man natürlich eigentlich radiologisch bestimmt. Aber ich werde Ihnen dann zeigen, dass es auch Tests gibt, wo man dort einen Hinweis bekommt. Dann ganz klar endokrine Hypertonien, endokrin getriggerte und dort vor allem der primäre Hyperaldosteronismus. Weniger häufig Pheochromozytome, dann der Cushing. Und dann gibt es noch ein paar andere, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, wie die Akromegalie oder auch medikamentös bedingte Hypertonien. Dann natürlich die Schilddrüse, sowohl bei der Hypertension als auch der Hypotension. Thyreose und der Hypothyreose und der Hyperparathyroidismus. Unten gibt es dann noch die Koagulation der Aorta bei Kindern, ist das, aber es ist kein Laborparameter natürlich. Hier ist wichtig, Sie können die sekundären Hypertonien, wenn Sie welche vermuten, kann man sich auch das Alter der Patienten anschauen. Bei Kindern natürlich die Nephritiden, aber auch die Koagulation oder monogenische Erkrankungen, die alle was mit dem Natriumstoffwechsel zu tun haben, wie das Liddle-Syndrom als Beispiel. Dann bei Jugendlichen wieder die parenchymatösen Erkrankungen. Bei jungen Leuten dann kommt dazu die fibromuskuläre Dysplasie, auch bei jungen Frauen. Und dann natürlich leider oft zu spät, bei den 40- bis 60-Jährigen dann die endokrinen Ursachen wie der primäre Hyperaldosteronismus vor allem. Bei den Älteren dann die natürlich atherosklerotischen Folgen oder auch Schilddrüsenerkrankungen. Warum ist das ein Thema? Leider sind immer noch sehr viele Leute unkontrolliert. Also sie bekommen zwar Medikamente, die sie dann entweder nicht nehmen oder sie wirken nicht. Das heißt, resistente Hypertonie unkontrolliert trotz über drei Substanzen und optimale Dosis. Was kann das sein? Wenn es sekundär ist, ist es meistens ein primärer Hyperaldosteronismus. Hier angegeben mit 5-10% der Hypertoniker. Sie werden dann sehen, es sind wahrscheinlich deutlich mehr. Das Pheochromozytom und der Cushing sind selten. Die renovaskuläre Hypertonie hat ein schlechtes Image aufgrund der Kohlsch-Studie und der Ergebnisse, aber die kommt auch relativ häufig vor, jetzt, was wir gesehen haben. Ich rede jetzt gleich einmal über den primären Hyperaldo oder das Kohn-Syndrom. Was ist das? Eine Gruppe von Erkrankungen. Ja, es ist also nicht nur eine, sondern es ist eine Gruppe, bei denen die Aldosteronsekretion in Bezug auf den Natriumstatus zu hoch ist. Das System, das hier im Hintergrund ist, also das RAS-System, zeige ich Ihnen dann noch, das hat natürlich evolutionsmäßig eine wichtige Aufgabe, dass wir in einer salzfreien Umgebung leben können, ja, damit wir nicht unser Natrium verlieren. Aber diese Interaktion zwischen Aldosekretion und dem Natriumstatus ist das Wichtige hier dahinter. In diesem Fall, ja, bei dieser Gruppe, ist die Aldosteronsekretion autonom, ja, und ist von wichtigen Regulatoren, also Angiotensin 2 und Kalium, wenig beeinflusst und durch die Salzbelastung wird es nicht supprimiert. Zwei Drittel der Fälle sind bilaterale Hyperplasien der Zonogomyelose in der Nebennierenrinde. Und ganz wichtig, das entspricht nicht dem, wie wir das noch gelernt haben, ja, die Hypokaliämie ist überhaupt keine Voraussetzung. Ja. Wenn Sie die haben, ja, mit Hypertonus und die Hypokaliämie, können Sie daran denken, aber häufiger sind die Leute normokaliäm. Und ein Drittel der Fälle sind aldosteronproduzierende Adenome, ja, also da ist das, dann das Kohn-Syndrom und die aldosteronproduzierenden Karzinome gibt es ganz selten. Also die klassische Trias, wie das der Herr Kohn beschrieben hat, Hypertonie, Hypokaliämie, metabolische Azidose, das haben weniger als 30% der Leute. Die klinische Bedeutung, ja, und das ist eine der Take-Home-Messages von der Laborseite, ist, die PHA-Patienten haben gegenüber Patienten mit primärer Hypertonie ein stark erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und wir haben jetzt Methoden in der Hand, wo man das aber in gewisser Weise beurteilen kann, ob man dieses Risiko ein bisschen senken kann. Das zeige ich Ihnen dann. Wann screent man für einen PHA? Der Blutdruck muss hoch sein, bei drei Messungen an unterschiedlichen Tagen. Sie können, wie vorhin gesagt, trotz Dreifachtherapie die Zielwerte nicht erreichen. Da muss schon ein Diuretikum dabei sein. Der kontrollierte Hypertonus mit vier oder mehr Medikamenten. Hypertonus mit spontaner oder diuretisch induzierter Hypokaliämie. Dann natürlich das Nebenniereninzidentalom, das aber nicht immer ein primärer Hyperaldo sein muss. Dann das Schlafapnoe-Syndrom und wichtig, ganz wichtig, Hypertonus in jungen Jahren. Ja, oder Sie haben es in der Familie. Das heißt jetzt, ja, und das ist auch wieder wichtig, die Indikation nachzuschauen, steht hier eine Endokrine, in diesem Fall PAA im Hintergrund. Diese Indikation besteht bei fast jedem zweiten Hochdruckpatienten. Gescreent werden von diesen Leuten weniger als 1%. Das heißt, es laufen wahnsinnig viele Leute herum, die eigentlich in diese Richtung gehen. Kurz zum RAS-System. Wie gesagt, das brauchen wir, damit wir in einer salzfreien Umgebung leben können. Und das reguliert uns den Salzhaushalt und das Blutvolumen und damit aber auch den Druck. Wichtig hier ist zu sehen, dass das Renin wird, also wenn der Blutdruck runtergeht oder das Volumen oder auch der Natrium, wenn Sie zu wenig Natrium aufnehmen, und die juxtaglomerulären Zellen das Renin ausschütten und machen aus dem allgemein von der Leber in großen Mengen produzierten Angiotensinogen das Ang 1. Das wird durch, und das ist war in den Medien natürlich stark, ja, weil das ACE jetzt im Thema Corona stark war, wird das ACE ins Angiotensin 2 übergeführt. Ja, und das ist das ausführende Hormon. Ja, das heißt, das entscheidend ist das Angiotensin 2, ja, und sein Rezeptor. Und dann haben sie verschiedene Wirkungen auf diverse Organe. Für uns wichtig hier ist jetzt aber, sind vor allem die Nebennieren und dort die Aldosteronbildung, was dazu führt, dass Natrium reabsorbiert wird und Wasser und Kalium wird ausgeschieden und damit steigt wieder das Volumen und der Druck. Derzeitiger diagnostischer Standard steht in allen Leitlinien, ist die Aldosteron-Renin-Ratio. Renin ist aber in diesem Fall ein Surrogatmarker, weil sie schauen was an, was eigentlich nicht direkt wirkt. Und das Problem an der Aldosteron-Renin-Ratio ist, dass sie für viele von diesen Dingen das Absetzen von verschiedenen Medikamentengruppen, dass es empfohlen wird. Es wird eh nicht gemacht, aber es wird empfohlen, damit man das gut beurteilen kann. Wie bei allen diesen Dingen haben sie danach das Problem, dass sie dort ganz selten eine Diagnose bekommen, sondern sie müssen diesen Verdacht bestätigen über Bestätigungstests. Das braucht Zeit, das ist teuer, das ist, manchmal muss man 2 Tage im Spital bleiben. Und nachher kann noch sein, dass sie dazu aber auch noch eine weitere Diagnostik über diese, die Nebennierenvenen-Sampling brauchen. Und das ist erst einmal nicht an allen Stellen zu bekommen. Das zweite ist, es hat leider teilweise Nebenwirkungen, wo sie die Nebennieren verlieren. Darauf aufgebaut gibt es dann eine Therapie. Die kann also entweder sein, dass sie einen Nebennieren, einen Tumor haben. Ja, wenn der einseitig ist, kann man ihn rausnehmen. Ja, wenn der Patient jung ist, ist er damit eigentlich geheilt. Ja, wenn er älter ist, ist der Hypertonus teilweise schon fixiert. Wenn es bilaterale Hyperplasien sind, dann therapieren sie mit Antagonisten, ja, wie dem Spirono, mit all den Nebenwirkungen, die halt damit dann kommen. Aber darüber redet der Markus Seemann dann. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Ja, es gibt verschiedene Interferenzen. Damit ist der Test manchmal falsch positiv, falsch negativ. Sie müssen die Patienten von ihren Blutdruckmitteln runternehmen. Ja, das heißt, besteht ein gewisses Risiko, dass dann was passiert. Und das Confirmation Testing haben sie in den meisten Fällen danach so. Also. Das habe ich jetzt schon geschildert. Ja, das sieht man in diesen Leitlinien. Hier steht Hypokaliämie ausgleichen, ja, wenn eine da ist. Ja. Normale Kochsalzzufuhr. Folgende Medikamente sollen zumindest 4 Wochen vor der AR-Testung abgesetzt werden. Ja. Das sind wir hier also schon bei den MRAs, aber auch Amyloid oder Triamteren. Ja. Damit können Sie, so jetzt sagen die Endokrinologen, natürlich Sachen wie die ACE-Hemmer oder die ARBs drinnen lassen, obwohl die auch eine Auswirkung haben auf die Interpretation. Ja. Beta-Blocker steht hier nicht, aber die haben auch eine Auswirkung. Das heißt, es bleibt ihnen nicht so viel, was sie dann noch geben können. Wichtig ist dann hier Vormittagsabnahme im Sitzen, ja, und die Verarbeitung der Proben nicht auf Eis, ja, was im niedergelassenen Bereich ein Problem ist, ja, weil sie das meistens dann irgendwie gekühlt zentrifugieren. Warum nicht auf Eis? Es kommt zu einer Aktivierung, einer Kälteaktivierung des Borrenins. Dann haben sie noch Interferenzen mit bei jungen Frauen, natürlich mit Kontrazeptiva, weil das Progesteron Antimineralkortikoid wirkt. Ältere Menschen, Diuretiker und so weiter haben einen Einfluss. Es ist der Leitlinientest, das heißt, wenn es eindeutig ist, können Sie das auch interpretieren. Ich zeige Ihnen dann, warum ich glaube, dass es schon bessere Möglichkeiten gibt. Und das Zweite ist, jedes Labor hat einen anderen Test. Das heißt, Sie können die nicht untereinander vergleichen und es gibt Unmengen an verschiedenen Möglichkeiten, die Renin-Konzentration oder die Aktivität darzustellen oder das Aldosteron zu messen und dann bekommen sie verschiedenste Cut-Off-Werte und das müssen sie also jedes Labor muss das für sich selbst festlegen und damit sind die Patienten untereinander nicht vergleichbar. Das heißt, kurz zusammenfassend, BHA ist die häufigste sekundäre endokrine Hypertonieform. Ja, hier steht 5-10%. Ich zeige Ihnen dann, dass wir davon ausgehen, dass das höher ist. Die Abklärung ist bei jedem zweiten indiziert. Ja, und vor allem bitte nicht sagen, wenn es keine Hyperkalämie gibt, dann kann es das nicht sein. Das ist nicht wahr. Als Screening-Test wird leitliniengemäß die ARR-Ratio empfohlen. Und die Diagnosesicherung ist dann ein Aufarbeiten an verschiedenen spezialisierten Zentren, vor allem mit dem Kochsalzbelastungstest oder dem Captopril-Test. Und therapiert wird entweder OP oder mit Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten. BHA ist massiv unterdiagnostiziert. Ja. Das hat John Funder geschrieben vor kurzer Zeit, also jetzt schon 2 Jahre. Und er hat sich darüber aufgeregt, dass dieses Screening, er ist Amerikaner, nicht funktioniert. Ja. Und hat dort, wenn man das Review liest, ja, sieht man warum. Das Problem ist, sind also weniger als 1% der Leute werden gescreent, die eigentlich gescreent werden sollten. Ja. Und er sagt, auf Amerikaner bezogen gibt es dort 100 Millionen Leute mit Hypertonie. Und wenn die Prävalenz vom primären Hyperaldo bei 30% liegt, dann sind es 30 Millionen Leute, wahrscheinlich sind es sogar mehr. Das heißt, man sieht schon einmal, wenn da nur 1% gescreent und auch richtig therapiert wird, wie viele Leute damit herumrennen. Und er sagt, macht es anders, ja, messt nicht die Aldosteron-Renin-Ratio, sondern Aldosteron-Ausscheidung in 24 Stunden haben. Ja. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, wenn das über einen gewissen Cut-off ist, macht das Sinn. Das Problem für einen Labormediziner ist, 24 Stunden Harn sammeln ist wie bei anderen Dingen ein Problem, weil die Leute das teilweise nicht richtig machen und sie damit dann wieder Sachen herauskommen, die manchmal stimmen, aber oft auch nicht. Ich komme jetzt zum AAA-Test, ja, dazu kurz eine Zusammenfassung mal aus unserem Lehrbuch, ja, dem Thomas, in dem Fall ist das die 8., es gibt inzwischen eine 9., ja, und der sagt, Störungen des RAS-Systems häufigst gemessen, ja, ist Renin, Aldosteron, Natrium und Kalium, ja, aber obwohl die Bestimmung von ANK1 und ANK2 wichtig wäre, ja, werden die nicht bestimmt. Warum? Die sind instabil, das sind kleine Peptide und es gibt keine zuverlässig mechanisierbare Verfahren. Davon gehen die Leute immer noch aus, das stimmt inzwischen nicht mehr, weil es gibt eben diesen neuen Ansatz von Marco Bogric, den hat er an der Universität, an der MedUni Wien, auch beim Marco Seemann entwickelt. Nämlich, man misst sozusagen die Produkte, die vom Renin produziert werden. Ja? Und zwar nicht mit der Voraussetzung, dass ich mal schaue, ob die Produktion vom Renin eigentlich funktioniert, ja? Die sie ja abdrehen können, indem sie behandeln. Ja? Deshalb auch Abdrehen von, also im Renin in dem Fall nicht, aber wenn Sie den Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten nehmen, dann haben Sie natürlich eine Auswirkung, das Renin wird steigen. Das ist aber hier egal, weil er macht eine Untersuchung im Serum mit einer Äquilibrierungsmethode und sieht dann einfach das, was hier produziert wird. Also eine Aufnahme dessen, was sich im Patienten im Serum abspielt. Und Sie sehen dann, wir können dieses Effektorhormon, das ANK2 messen, das Aldosteron natürlich und das ANK1. Und aus dem hier, das ist für den primären Hyperaldo wichtig, die Aldosteron-Angiotensin-2-Ratio bestimmen. Die ist im Gegensatz zu den anderen Methoden unabhängig von dem Drug-Treatment. Ja. Also wir sagen, nehmt es in der Früh nicht vor der Blutabnahme, also wenn ACE-Hämmer oder ARBs, aber wenn man sie nimmt, weil es nicht anders geht, dann hat das auch nicht so eine Auswirkung. Es gibt diesen direkten Link, ja, zwischen ANK2 und ALDO, und Sie können drei Dinge bestimmen. Ja. Das ist mehr als mit dem Aldosteron-Renin-Ratio. Das zeige ich Ihnen jetzt. Ja. Also wir messen drei Dinge, Angiotensin 1, Angiotensin 2 und Aldosteron, und daraus werden drei Ratios berechnet. Nämlich, ich fange immer an mit der PAS, also die Plasma-Renin-Aktivität, in diesem Fall eben Angiotensin abgeleitet. Ja. Damit tut man einfach die Werte von ANG1 und ANG2 addieren. Die ACS zeigt Ihnen, wirkt der ACE-Hämmer. Ja. Also nimmt der Patient das. Bei der ACS sehen Sie, wenn dort sich nichts tut, ja, dann nimmt das nicht. Ja. Bei der Aldosteron-Angiotensin-2-Ratio ist Aldosteron durch Angiotensin-2. Dort haben Sie einen Graubereich drinnen. Ja. Das heißt, es kann das alles der ARB wirken, aber Sie sehen trotzdem eine erhöhte Ratio und können deshalb nicht wirklich beurteilen in erhöhten Fällen, ob es nicht nimmt oder ob dort ein primärer Hyperaldo dahinter steckt. Und der Vorteil ist, wir können über die Renin-Aktivität zeigen, wie schaut die renale Perfusion aus. Das heißt, wenn das Renin sehr stark steigt, dann haben Sie einen Hinweis darauf, dass es sich entweder parenchymatös oder mit den Gefäßen, dass es ein Problem gibt. Sie können eben die Medikamentenwirkung beurteilen und dann haben Sie ab einer gewissen Höhe einen Hinweis, dass es sich um einen primären Hyperaldo, also eigentlich um eine autonome Aldosteronsekretion handelt. Das ist nur ein Vergleich der Validationskohorte, das waren aus der CRIS-Kohorte aus Südtirol Patienten, wo man nur zeigt, wie sind die verteilt. Ja? Also wer kriegt keinen ACE-Hämmer oder ARB, weil das sind die entscheidenden Medikamente hier. Wer kriegt einen ARB und wer kriegt ein ACE-Hämmer? Und das sind jetzt die Daten aus Wien. Ja, also Wien heißt, wir haben Einsendungen aus vielen Wiener Spitälern, wenige Niedergelassene aus Linz und aus Kärnten. Und Sie sehen, die Verteilung ist ähnlich oder ziemlich gleich eigentlich wie bei der Validationskohorte. Und das sind jetzt neue Daten, weil das sind die Befundausgaben vom letzten Jahr. Ja, das heißt, in dem Fall eigentlich bis November, es waren 513 Patienten. Das ist die Verteilung der Medikation. Und das sind natürlich spezielle Patienten. Ja, also eigentlich sollten die alle einen Hochdruck haben und nicht resistent sein, nicht gut eingestellt. Das stimmt nicht. Ja. Wir kriegen inzwischen Patienten mit auch Normotonie oder mit nur einem Medikament. Sie sehen aber, dass in dieser Kohorte 24% der Leute einen Hinweis auf einen primären Hyperaldo haben. Fast 10% haben einen relativen Aldosteronüberschuss. Das heißt, dort geht das zwar tendenziell in die Richtung, aber das Aldosteron ist unter einem gewissen Grenzwert, der möglicherweise damit zusammenhängt, dass diese Leute auch bei niedrigen Aldosteronwerten aufgrund ihrer Rezeptorausstattung möglicherweise auch in diese Richtung gehen. Irgendwann fängt es an, irgendwann gibt es die Clusters von den Aldosteron produzierenden Zellen, die autonom werden. Und das heißt, die gehen in die Richtung. Ja, das können wir sehen und sagen, entweder schaut es euch näher an, ja, tut es kontrollieren oder probiert einen MRA. Und dann, auch nicht wenig, 13,3% mit, wo wir sagen, Abklärung der renalen Perfusion, also renalen Perfusionsstörung empfohlen. Ja. Das ist nicht so wenig. Ja. Das waren 68 Patienten. Was die Folge hat, ja, die werden dann natürlich alle in die Bildgebung geschoben. Ja. Oft findet man in den großen Gefäßen nichts. Es gibt ein paar Fälle, wo dann über einen spezifischen Ultraschall gezeigt werden kann, dass es minder perfundierte Areale in der Niere gibt, die dann erklären, warum die Membranin hinaufschießen, warum die Niere glaubt, dass sie zu wenig Druck hat. Das hinten sind dann die Verteilungen der Medikamente. Kurz noch zu den selteneren Dingen. Das Pheochromozytom ist selten, aber ohne Therapie tödlich, üblicherweise. Da gibt es die, im Englischen heißen sie die 5 Ps, ja, an verdächtiger Klinik. Wichtig fürs Labor, Normetanephrin bestimmen. Ja. Die sind stabiler, sind Abbauprodukte von den Katecholaminen, sind stabiler. Entweder im Plasma, wir bieten es im 24-Stunden-Hahn, beides gleichwertig. Nach biochemischer Diagnosestellung, Bildgebung und dann wird operiert. Wichtig, Material angesäuert der 24-Stunden-Hahn. Andere seltene sekundäre Formen ist das Cushing-Syndrom. Hier hat es keinen Sinn, das Cortisol allein zu messen. Erstens gibt es einen Tagesrhythmus und das heißt, in Wahrheit wird man sich dann auf das Cortisol im 24-Stunden-Hahn konzentrieren. Der primäre Hyperpara, da ist nicht ganz klar, warum der zu einer Hypertension führt. Das ist Inkonsistenz, können Sie aber natürlich sehen über Kalzium und Parathormon bei der Serum. Und die Schilddrüsenfunktionsstörungen sind eh klar. Aus dem wichtig beim TSH-Tagesrhythmus. Das heißt, die Referenzwerte sind alle in der Früh und nicht am Nachmittag. Dann zum Schluss noch die Präeklampsie. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so aus dem überraschend, aber das ist eine der häufigsten und schwersten Schwangerschaftskomplikationen. Und doch einige Prozent. Und ist für einen Großteil dieser frühen Todesfälle und auch bei der Mutter verantwortlich. Was ist das? Ein neu aufgetretener Hypertonus in Kombination mit Proteinurie. Es gibt welche nach der 20. Woche. Gut, wichtig, Albuminurie über 300 Milligramm in 24 Stunden. Aber es gibt welche, die gibt es auch davor. Das sind die Early Onsets, also vor der 34. und manche Spätformen. Was passiert? Es kommt zu einer defekten Plazentation und das führt zu einem antiangiogenen Status, was den Druck erhöht natürlich. Und labortechnisch gibt es jetzt seit einiger Zeit von verschiedenen Firmen, unsere ist Roche, das Messen des PIGFs und des SFLT1. Die sind bedeutend, weil sie über diese Quotienten, entweder bei der frühen oder bei der späten, sagen können, das geht in die Richtung, oder auch sagen können, es ist ein Ausschluss. Ja. Das Problem ist, dass sie das dann jede Woche messen müssen. Ja. Was das weitere Problem ist, dass es nicht im Krankenkassenkatalog ist und damit, wenn sie das herausmachen wollen, die Patientin sehr viel Geld zahlt. Also eigentlich etwas ist, was dann wieder in den spezialisierten Klinikzentren passieren sollte. Ist aber wirklich auch für den behandelten Arzt nicht uninteressant, weil sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, die bekommt das in der nächsten Woche nicht. Ja, und gerade bei Leuten, die das vielleicht schon einmal hatten oder das eben Verdacht darauf haben, ist das auch für die Schwangere beruhigend. Das war's. Vielen Dank.